eine super Voraussetzung, mit diesem Lied in diese Predigt hineinzugehen. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Vom Kamel und dem Nadelöhr, das ist das Thema vom heutigen Gottesdienst. Danke, Monika, für deine Einleitung. Vielleicht geht es den meisten so, dass man zuerst denkt, das betrifft mich nicht. Und wenn man dann genauer hinschaut, dann wird es unangenehm. Unser heutiges Gleichnis handelt davon, dass es einem Reichen sehr schwer fällt, in den Himmel zu kommen. Ja, dass es menschlich gesehen total unmöglich ist. Wenn wir in die Bibel schauen, merken wir, dass sie sehr viel vom Geld und vom Umgang mit Geld spricht. Je nach Übersetzung beziehen sich 2000 Verse von den ca. 31.000 Versen der Bibel auf den Umgang mit Geld und Besitz. Und das ist extrem viel, wenn wir die ganzen Geschichten von der Bibel sehen. Und davon sollen 2000 um das Thema Geld gehen. Jesus hat dieses Thema häufiger angesprochen, als dass er über Himmel und Hölle gepredigt hätte. Auch mehr als die Hälfte seiner Gleichnisse beziehen sich auf materielle Güter und den Umgang mit ihnen und die Gefahr eines falschen Umgangs. Darum ist es wichtig, dass wir heute über Geld reden. Aber es ist nicht immer ganz einfach, über Geld zu reden. Darum habe ich meinen Sohn als Unterstützung und Verstärkung mitgenommen. Es ist unangenehm für uns Schweizer, über Geld zu sprechen. Ich merke das immer wieder. Ich habe einen Freund, der kommt aus Rumänien. Und als ich ihn mal fragte, du, darf ich wissen, was du für das oder das bezahlt hast, hat er gesagt, bin ich ein Schweizer oder was? Wir wollen heute eines dieser Gleichnisse miteinander anschauen, wo es eben um das Thema Geld und Besitz geht. Ich lese aus Matthäus Kapitel 19, die Verse 23 bis 26. Da sagte Jesus zu seinen Jüngern, ich will euch die Wahrheit sagen. Es ist sehr schwer für einen Reichen ins Himmelreich zu gelangen. Ich sage es noch einmal, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Die Jünger waren sehr betroffen. Wer kann denn dann überhaupt gerettet werden? Fragten sie. Jesus sah sie eindringlich an und sagte, menschlich gesehen ist es unmöglich, aber bei Gott ist alles möglich. Wir sehen hier auf der einen Seite das Kamel, ein prächtig großes Tier. Sie haben eine Schulterhöhe von 2,3 bis 2,5 Meter, also sehr groß. Wenn man so ein Kamel sieht, wenn es so daher gelaufen kommt, dann sieht es schon so als ein richtig stolzes Tier aus. Auf der anderen Seite sehen wir ein Nadelöhr. Das Kamel konnte ich leider nicht mitbringen, aber eine Nadel konnte ich mitbringen. Einfach so, damit wir ein Gefühl bekommen, weil die Nadel hier auf dem Beamer ist eher groß. Ich habe die größte Nadel genommen, die ich zu Hause gefunden habe. Das kleine Loch oder der Spalt am Ende der Nadel, um den geht es bei diesem Gleichnis. Wo man sich schon schwer tut, nur einen Faden durchzubekommen. Diejenigen, die zwischendurch nähen, die wissen, wie das ist. Darum hat man sich Hilfsmittel angeschafft, damit man den Faden besser hindurchbekommt. Mit Nadelöhr wird auch eine enge Stelle, zum Beispiel im Straßenverkehr, genannt. Manche haben spekuliert, dass Jesus mit dem Nadelöhr eher eine so enge, schmale Stelle gemeint hat. Jesus will sagen, es ist schwierig, in den Himmel zu kommen. Aber Jesus sagt nicht, es ist schwierig, sondern Jesus sagt, es ist menschlich unmöglich. Wenn wir die Reaktion der Jünger sehen, dann müssen wir davon ausgehen, dass Jesus hier wirklich etwas absolut Unmögliches meint. Ich gehe darum davon aus, dass Jesus mit Nadelöhr nicht einfach eine enge Stelle wie den Gubrist oder sowas gemeint hat, sondern wirklich die Nadel, wo man nie ein Kamel durchkriegen würde. Menschlich gesehen unmöglich. Ich möchte mit meiner Predigt aufzeigen, dass es unmöglich ist, in den Himmel zu kommen. Entschuldigung, ein sehr schweres Thema heute Morgen. Aber ich will nicht bei dem bleiben, sondern ich will aufzeigen, dass bei Gott alles möglich ist, auch das Unmögliche. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Bevor wir so richtig in das Gleichnis einsteigen, möchte ich die Deutung vom Gleichnis etwas klarstellen. Eine der frühesten Deutungen von diesem Gleichnis schlägt vor, dass hier die Rede von einer engen Gasse in Jerusalem sein könnte. Mit einem kleinen Tor an ihrem Ende, dem Nadelöhr. Das Tor hätte im Volksmund angeblich den Namen Nadelöhr getragen. Es ist nicht das Tor, was ich hier abgebildet habe, weil das Tor gibt es eigentlich gar nicht. Es wurde vermutet, dass die Kamele, wenn sie das Tor passieren wollten, auf ihre Knie sinken mussten, dass sie von ihren Gütern abgeladen werden mussten, damit sie durch das Tor kommen. Das ist diese etwas lustige Karikatur hier auf dem Bild. Sie haben so das Gleichnis ein bisschen umgedeutet. So von wegen, man kann es schaffen, in den Himmel zu kommen. Man muss sich einfach erniedrigen und demütigen und etwas vom ganzen Ballast ablegen. Bei der Erzählung von dem Gleichnis im Lukas-Evangelium geht eine kurze Geschichte vorweg. Und zwar wird dort von einem reichen Mann berichtet, der zu Jesus kommt und fragt, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Und Jesus sagte ihm, halte alle Gebote ein. Und der junge Mann sagt etwas, das ich nicht verstehen kann, dass man das sagen kann. Er sagt, ich habe alle der 10 Gebote eingehalten. Was muss ich jetzt noch tun? Und dann sagt Jesus ihm, wir lesen das in Lukas 18, Vers 22, verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Und jetzt ist spannend. Der Mann, der alle Gebote eingehalten hat, schafft das nicht. Er geht traurig weg und wir wissen nicht, was mit ihm passiert ist. Es geht also darum, bereit zu sein, für Gott alles hinzugeben. Nicht einfach ein bisschen von unserem Luxus abgeben und auf den Knien durch das Tor hindurchgehen, sondern wir müssen alles aufgeben. Menschlich gesehen unmöglich. Doch, und jetzt stellt sich schnell die Frage, wer ist mit diesem Gleichnis gemeint? Bin ich reich? Oder sind da vor allem die großen Firmenbosse gemeint? Die Banker, die viel Geld haben? Monika hat es ein bisschen vorneweg genommen. Wir Schweizer, wir sind das zweitreichste Land der Welt. Ich habe euch 5 Fragen mitgebracht und wenn ihr 4 von diesen 5 Fragen mit Ja beantworten könnt, dann gehört ihr zu den 15% reichsten Menschen dieser ganzen Welt. Die erste Frage ist, hast du jeden Tag genug zu essen? Ich gehe mal davon aus, da kann jeder Ja sagen und sonst gibt es ja heute Spaghetti zum Mittagessen. Da bekommt sicher jeder irgendetwas zum Essen. Die zweite Frage, besitzt du anständige Kleider? Und wenn ich so durch die Reihe schaue, muss ich sagen, auch das kann jeder mit Ja beantworten. Hast du ein Dach über dem Kopf? Da gehe ich auch davon aus und sonst denke ich, dass ihr auch hier wohnen könnt, in diesem wunderbaren Gebäude. Wohnst du in einem Land mit funktionierendem Gesundheitssystem? Auch das stimmt. Und hast du Zugang zu verlässlichen Transportmitteln? Ja gut, es ist nicht überall so gut, aber doch, wir haben zuverlässige Transportmittel. Wir haben Möglichkeiten. Ich bin mir sicher, jeder von euch hat die 5 Fragen mit Ja beantwortet. Das heißt, ihr gehört sogar noch zu den reicheren als den 15% reichsten Menschen dieser Welt. Also eigentlich sind wir alle reich. Und ob wir das hören wollen oder nicht, von uns sagt Jesus, ich sage es noch einmal, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes kommt. Ich hoffe, dass ihr nach dieser Predigt nicht alle deprimiert nach Hause geht, aber es ist eigentlich tragisch. Jesus spricht hier von uns. Früher habe ich immer gedacht, das Gleichnis, das betrifft mich nicht, weil so viel Geld werde ich nie haben. Und heute muss ich zugeben, dass auch ich reich bin, dass wir Schweizer alle reich sind. Wenn auch nicht alle gleich reich. Wir haben bei uns zu Hause seit 2 Monaten 2 Ukrainer Frauen aufgenommen und das gibt uns immer ein bisschen ein neueres Bild. Sie haben gesagt, weißt du, ihr habt es schon gut. Ihr verdient etwa viermal so viel und arbeitet weniger als wir in der Ukraine. Und das gibt mir dann schon zu verstehen, ja, wir sind reich. Und im Moment kostet in der Ukraine praktisch alles gleich viel wie bei uns in der Schweiz wegen dem Krieg. Da müssen sie sich zweimal überlegen, was sie einkaufen. Als die Mutter zum ersten Mal mit uns einkaufen war, sagte sie, so viel habe ich noch nie eingekauft. Mir tut das gut, zum verstehen zu können, dass wir wirklich reich und gesegnet sind. Das war auch den Jüngern bewusst. Als Jesus dieses Gleichnis erzählte, waren sie betroffen und fragten, wer kann denn dann überhaupt gerettet werden? Jesus sah sie eindringlich an und sagte, menschlich gesehen ist es unmöglich. Aber bei Gott ist alles möglich. Es ist nicht ein kleines Tor, wo man noch irgendwie hindurch sich drängen kann, sondern es ist unmöglich, in den Himmel zu kommen. Aber bei Gott ist es möglich. Die Jünger konnten die Worte von Jesus nicht so gut nachvollziehen. In der Kultur von den Jüngern war es so, dass Reichtum als Segen von Gott angeschaut wurde. Sie dachten also, dass ein Reicher eher in den Himmel kommt als ein Armer, weil der ist ja von Gott gesegnet. Der muss irgendetwas Gutes getan haben. Darum ihre erstaunte Frage, wenn nicht die Reichen gerettet werden, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Das Thema Geld ist ein sehr wichtiger Punkt, wenn wir eine treue Nachfolge von Jesus lernen wollen. Wenn im Gottesdienst über Geld geredet wird, dann spricht man oft über 10%. Über die 10%, die die Bibel sagt, dass wir sie Gott geben sollen. Aber was ist eigentlich mit den anderen 90%? Gehören die einfach uns? Dürfen wir mit dem machen, was wir wollen? Das Gleichnis spricht nicht von 10%, sondern das Gleichnis spricht von 100% von unserem Geld. Warum ist es aber gerade für die Reichen so schwer, ins Himmelreich zu kommen? Warum wird in der Bibel so viel über Reichtum geschrieben, über Geld, über Besitz? Sicher, weil Geld in unserem Leben eine wichtige Rolle spielt. Ich finde es immer wieder beängstigend, wie man ohne Geld eigentlich keine Chance hat. Darum mussten ja die Flüchtlinge aus der Ukraine die ganze Zeit Geld bekommen, dass sie überleben können in unserem Land. Geld spielt eine wichtige Rolle, aber sicher auch, weil wir offensichtlich nicht so richtig damit umgehen können. Egal wie viel Geld der Mensch hat, eigentlich will er immer mehr, immer mehr. Ich staune immer wieder über die großen Firmenchefs, wie die Steuern hinterziehen, wie die mit unrechten Mitteln zu mehr Geld kommen wollen. Und ich denke immer, wenn ich so viel hätte wie der, ich wäre zufrieden. Aber wahrscheinlich wäre ich auch dann nicht zufrieden. Der Mensch will immer mehr. Und manchmal ist er bereit, illegale Sachen zu machen, damit er zu mehr kommt. Bitte versteht mich nicht falsch. Geld ist nicht schlecht. Aber es nimmt manchmal zu viel Aufmerksamkeit von uns. Reiche sind nicht unter allen Umständen vom Reich Gottes ausgeschlossen. Es ist zwar schwer, menschlich gesehen sogar unmöglich, als Reicher ins Reich Gottes zu gelangen. Aber bei Gott ist alles Unmögliche möglich. Gott kann es möglich machen. Ein Finanzberater meinte einmal, ich habe gelernt, dass der weiseste Weg der ist, finanzielle Prioritäten so zu setzen, dass Gott und die von ihm in der Bibel festgehaltenen Prinzipien beachtet werden. Aus diesem Grund bin ich überzeugt, dass die wichtigsten Dinge, die wir in Bezug auf die Finanzen berücksichtigen sollen, zuallererst im Wort Gottes zu suchen sind. Habt ihr das auch schon so umgesetzt? Als ihr irgendeinen größeren Geldbetrag spenden wolltet oder nicht wusstet, was ihr mit dem Geld machen solltet, die Bibel aufgeschlagen habt und gefragt habt, Gott, was soll ich? Oder ist das eine Entscheidung, die wir gerne noch selber treffen? Entscheidend bei deinem Umgang mit Geld ist die Frage, bist du Besitzer oder bist du Verwalter? Die Antwort auf diese Frage sagt sehr viel darüber aus, wie wir mit dem Geld umgehen. Welche Kompetenzen hat Gott uns Menschen eigentlich gegeben? Gott ist unser Schöpfer und Herr über die Erde und über alles, was auf dieser Erde existiert. Wir Menschen, wir sind nicht Besitzer von gar nichts auf dieser Erde, also auch nicht von unserem Geld, sondern wir sind Verwalter. Gott hat uns Menschen die Erde mit allem, was auf ihr existiert, anvertraut, dass wir sie verwalten können. In 5. Mose, Kapitel 10, Vers 14 lesen wir: Der ganze Himmel, die Erde und alles, was auf ihr ist, gehört dem Herrn, deinem Gott. Sind wir uns dessen bewusst? Das Geld ist auch auf dieser Erde. Das werden wir im Himmel nicht mehr haben. Also die Bibel sagt, dein ganzes Geld gehört Gott. Wenn die Bibel uns nun Verwalter nennt, dann zeigt das sein wahnsinnig großes Vertrauen uns gegenüber. Er vertraut uns den ganzen Reichtum, alles an. Ihr habt das letzten Sonntag wunderschön im Gleichnis mit den Talenten gehört. Gott vertraut uns eine Unmenge an Reichtum an. Er beauftragt uns, die Erde für ihn zu verwalten. Das hat aber mit sehr viel Verantwortung zu tun. In Lukas 16, Vers 11 lesen wir: Wenn ihr bei weltlichem Besitz nicht vertrauenswürdig seid, wer wird euch die wahren Reichtümer des Himmels verwalten lassen? Und vielleicht merken wir mit diesem Vers, warum der Umgang mit dem Geld so extrem wichtig ist. Gott prüft uns damit, um uns bei den Reichtümern des Himmels mehr Verantwortung geben zu können. Unser Umgang mit Geld kann ein Bild dafür sein, wie wir mit dem geistlichen Reichtum umgehen. Alles gehört Gott und alles, was wir haben, ist nicht unser Verdienst, sondern haben wir, weil Gott uns gut versorgt. Jesus möchte, dass wir ein vertrauensvolles und unbeschwertes Leben haben. Er möchte, dass wir uns keine Sorgen um Geld und Besitz machen müssen. Ich bin überzeugt, dass wir die Verse aus Matthäus Kapitel 6, die Verse 25 bis 34 ernst nehmen dürfen. Da sagt Jesus, dass wir uns genauso wenig wie die Vögel und die Blumen Sorgen um unseren täglichen Bedürfnisse und unser Aussehen machen müssen. Er setzt dabei nur eine einzige Bedingung. Wir lesen das im Vers 33. Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Er wird uns alles geben mit einer einzigen Bedingung. Wir sollen für ihn leben und das Reich Gottes zu unserem wichtigsten Anliegen machen. Aber genau das ist so schwierig. Sorgen ist nicht generell falsch. Aber in dem Ganzen sollen wir Gott vertrauen, weil er unser Versorger ist. Und ich finde es spannend, dass in dem Wort Versorger das Wort Sorge auch drin vorkommt. Vielleicht kann man damit sagen, wir sollen unsere Sorgen Gott abgeben, weil er uns versorgt. Nun ist aber die heikle Frage, auf was vertrauen wir mehr? Vertrauen wir mehr auf unser Geld, das wir erarbeiten können, das wir anfassen können? Oder vertrauen wir auf Gott, den wir nicht sehen, an den wir einfach glauben müssen oder dürfen? Geld hat ein großes Potenzial, zu unserem Ersatzgott zu werden. Geld hat ein großes verführerisches Potenzial. Darum das Problem, dass man immer mehr möchte. Es kann unser Herz in Beschlag nehmen und uns in unserem Denken und Handeln beherrschen. Zu keinem anderen Thema spricht die Bibel so klare Warnungen aus wie zum Thema Geld und Besitz, weil hier die Gefahr des Götzendienstes am größten ist. Die Bibel spricht beim Geld auch vom Mammon. Wir lesen das in der Bibel. Mammon meint ursprünglich einen unaufrichtig erworbenen Gewinn oder unmoralisch eingesetzter Reichtum. Oder einfach, wenn er zum lebensbestimmenden Thema für uns Menschen wird. Heute wird mit dem Begriff Mammon eigentlich vor allem abschätzig das Thema Geld angesprochen. Geld im Allgemeinen. Das Geld, auf das man vertraut. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 6, Vers 24, Niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Dieser Vers meint nicht, dass Geld grundsätzlich schlecht ist. Aber Jesus will uns zeigen, wie schnell Geld eben nicht mehr nur ein Hilfsmittel ist, sondern uns zu beherrschen und bestimmen beginnt. Und da sind nicht nur die Reichen in Gefahr, sondern genauso diejenigen, die wenig Geld haben und gerne mehr möchten. Ich merke, dass auch ich manchmal zu dem tendiere. Meine Geschwister und die Geschwister von meiner Frau, meine Eltern und die Eltern von meiner Frau, die haben alle irgendein Haus, entweder gemietet oder gekauft. Und da haben wir auch schon manchmal gedacht, eigentlich wäre es schön, so ein eigenes Haus zu haben. Und als wir nach Kloten kamen, haben wir in der Region nach Wohnungen gesucht und sehr schnell gemerkt, die sind teuer. Dann haben wir angefangen, Häuser anzuschauen, die man kaufen könnte. Ihr könnt euch vorstellen, was da für Gedanken kommen. Wenn man keine 100.000 im Jahr verdient, hat man keine Chance, ein Haus zu kaufen. Und wir haben dann manchmal gedacht, also wenn wir ein bisschen mehr hätten, dann hätten wir auch die Möglichkeiten, die andere haben. Und wir merkten sehr schnell, jetzt müssen wir aufpassen, weil das geht in eine falsche Richtung. Wir wohnen heute in einer Genossenschaftswohnung, haben sehr gute Nachbarn und ich bin überzeugt, Gott wollte das so. Wenn wir ein Haus hätten, wir hätten unsere ganze Energie in dieses Haus gesteckt. Das, was wir denken, was für uns das Beste ist, heißt nicht, dass das wirklich für uns das Beste ist. Und unsere Güter und unser Geld sind uns da sehr oft im Weg. Man kann sein Herz also an ein Bankkonto hängen oder man kann es Gott schenken und ihn wirken lassen. Entweder das eine oder das andere. Es geht eigentlich nie beides zusammen. Unser Herz ist da, wo uns etwas besonders wichtig ist. Das heißt aber nicht, dass wir nun kein Geld mehr verdienen sollen und nur noch auf die Versorgung von Gott hoffen sollen. Paulus sagt den Thessalonicher, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Ziemlich harte Worte. Ich kann mir vorstellen, dass die einfach zu Hause waren und nur noch Gemeinde gebaut haben. Und er sagt ihnen, hey, ihr müsst arbeiten. Die Bibel sagt also, dass der Mensch für seinen Lebensunterhalt und für seine Bedürfnisse arbeiten soll, und zwar fleißig arbeiten soll. Er soll aber nicht dem Geld verdienen, sondern der Sache von Gott den Vorrang geben. Wir sollen zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Es ist wichtig, dem Willen von Gott zu gehorchen. Es ist wichtiger, dem Willen von Gott zu gehorchen, als ein steigendes Bankkonto zu haben. Was heißt das nun? Dürfen wir sparen? Und was sagt Gott eigentlich über das Schuldenmachen, wenn man ein Haus kauft und das Geld nicht zusammen hat? Über diesen Punkt müssen wir uns eigentlich nur Gedanken machen, weil es heute einen so riesigen Unterschied zwischen arm und reich gibt. Das war aber nie die Absicht von Gott für uns Menschen. Gott hat uns für den wunderbaren Garten Eden geschaffen, wo alle genug hatten, wo alle alles hatten, was sie brauchten. Armut ist durch menschliches Handeln entstanden und wird auch heute noch ganz wesentlich durch menschliches Verschulden verursacht. Wenn wir sehen den Krieg in der Ukraine, der eine riesen Hungersnot auslöst, also das Verhältnis zwischen Reich und Arm wird noch größer. Gott sagt in 5. Mose, Kapitel 15, Vers 4 bis 5, eigentlich sollte es keine Armen unter euch geben. Das ist Gottes Plan für uns Menschen. Denn der Herr, euer Gott, wird euch in dem Land, das er euch als Erbe gibt, reich segnen. Doch ihr müsst dem Herrn, eurem Gott, gehorchen und seine Gebote, die ich euch heute gebe, gewissenhaft befolgen. Auch hier eine große Verheißung mit einer ganz klaren Bedingung. Wir müssen Gott und seinen Geboten gehorchen. Ich bin überzeugt, wenn wir Menschen alle nach dem Willen von Gott leben würden, dann würde es uns allen gut gehen. Dann würde es keine Armen und Reichen geben. In Psalm 62, Vers 11 lesen wir: Verlasst euch nicht auf erpresstes Gut und setzt nicht trügerische Hoffnung auf Raub. Wenn der Reichtum sich mehrt, so hängt euer Herz nicht daran. Ich finde das ein super Psalm, weil er davon spricht, dass sich das Geld mehren kann und darf. Geld verdienen ist also richtig. Ein Christ darf sogar so viel Geld verdienen wie möglich und den Reichtum mehren lassen. Aber auch hier eine klare Bedingung. Er soll nicht sein Herz daran hängen. Gott soll immer noch den ersten Platz in unserem Leben haben, auch wenn sich das Geld mehrt. Wir sollen nicht dem Streben nach Geld mehr Gewicht geben als Gott. Und es muss uns bewusst sein, dass viel Geld zu haben zum treuen Handeln verpflichtet. In 1. Johannes 3, Vers 17 lesen wir: Doch wenn einer genügend Geld hat, um gut zu leben, und einen anderen in Not sieht und sich weigert zu helfen, wie soll die Liebe Gottes da in ihm bleiben? Unser Umgang mit Geld spiegelt also immer wieder unsere Beziehung zu Gott wider. Es ist wichtig, dass wir Geld verdienen. Es ist wichtig, dass wir reiche Leute in unserem Umfeld haben, weil die können anderen Menschen helfen. Auch wir als Kirchen, wir lieben es, wenn Menschen viel Geld verdienen. So können wir als Kirche überleben. Wie sieht es aber damit aus? Dürfen wir wirklich sparen? Unsere Häuser oder unsere Bankkonten mit Geld füllen? Ist es richtig, möglichst viel Geld anzuhäufen? Die Bibel zeigt eine bessere Alternative. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 19 bis 21: Sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Diebe sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Das heißt nicht, dass wir nicht für später etwas auf die Seite legen sollen oder etwas für etwas ganz bewusst sparen sollen. Es meint aber, dass die Rendite bei dem, was wir für Gott einsetzen, immer am besten ist. Bei Gott gibt es keine Spesen und keine Negativzinsen. Gott verspricht sogar, dass wir bis zu 100% Verzinsung bekommen für das, was wir bei ihm auf dem himmlischen Konto anlegen. In 1. Timotheus 6, Vers 6 bis 10 lesen wir: Wahrer Glaube und die Fähigkeit, mit wenigem zufrieden zu sein, sind tatsächlich ein großer Reichtum. Schließlich haben wir bei unserer Geburt nichts in die Welt mitgebracht und wir können auch nichts mitnehmen, wenn wir sterben. Deshalb wollen wir zufrieden sein, solange wir nur genug Nahrung und Kleidung haben. Menschen, die reich werden wollen, geraten nur in Versuchung und verstricken sich in so viele dumme und schädliche Wünsche, dass sie letztlich ins Verderben und ihren eigenen Untergang stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. So sind manche Menschen aus Geldgier vom Glauben abgewichen und haben sich selbst viele Schmerzen zugefügt. Ich finde es immer so schön, wenn wir Verse aus der Bibel lesen und merken, 2000 Jahre später ist es noch genau gleich. Wir haben die genau gleichen Herausforderungen wie die Menschen zur Zeit von Jesus. Wir sollen also nicht einfach Geld ansammeln, sondern viel mehr können und sollen wir uns unvergängliche Schätze bei Gott sammeln, indem wir mit Freude Geld und Besitz zu seiner Ehre für Menschen oder Projekte einsetzen. Und nicht selten beschenkt uns Gott auch wieder zurück. Wir haben das gerade letzten Monat erlebt. Ende Monat habe ich die Rechnungen bezahlt und merkte, ui, das wird knapp. Wir hatten Zahnarztkosten, das Auto war im Service, dann war die Steuerrechnung gekommen und ich hatte so viele Rechnungen zu bezahlen, dass ich zu meiner Frau sagte, wir müssen bremsen, wir dürfen nicht mehr so viel Geld ausgeben. Wir hatten viele Besuche, darum war auch das Haushaltsgeld ziemlich strapaziert. Dann waren die Ukrainer seit einem Monat bei uns und haben sich auch auf unser Budget bemerkbar gemacht, so dass ich meiner Frau sagte, lass uns einfach weniger einkaufen, dann reicht das Geld irgendwie schon. Spannend war, ich habe am Montag das zu meiner Frau gesagt. Am Donnerstag bekam ich ein Kuvert von einer Person, die sagte, ihr habt immer so viel Besuch, nehmt das Geld und so sieht euer Haushaltsgeld besser aus. Weitere 3 Tage später, so lange lebe ich noch nicht, hatte ich eine Einzahlung auf dem Konto, ein größerer Geldbetrag mit der Bemerkung für eure Ukrainer, weil das für euch mehr Ausgaben beinhaltet. Ich bekam innerhalb von einer Woche 1.500 Franken, einfach so, ohne dass ich jemandem etwas gesagt oder irgendwo gejammert hätte oder irgendetwas. Und das ist für mich ein Zeichen, wenn wir bereit sind, Gott zu geben, ohne uns lange zu überlegen, dann gibt Gott zurück, und zwar großzügig. Geld sparen kann man manchmal sehr wichtig sein, aber es soll uns nicht vom Investieren ins Reich Gottes abhalten. Sparen ist vor allem wichtig, damit wir uns in schlechten Zeiten nicht verschulden, weil zum Thema Schulden spricht die Bibel ganz klar. Schulden sind eine gewisse Versklavung und wir sollen sie so weit als möglich vermeiden. In Sprüche 22, Vers 7 lesen wir, so wie der Reiche über den Armen herrscht, so wird derjenige, der Geld leiht, zum Diener seines Gläubigers. Aber auch hier, es gibt Situationen, da müssen wir das tun, aber wir sollen bestrebt sein, möglichst schnell die Schulden zurückzubezahlen. Ihr habt jetzt ganz viel gehört, ich habe extra viele Bibelverse mit hineingepackt, dass ihr nicht sagen müsst, er hat gesagt, sondern das Wort Gottes hat gesagt. Ich kann mich so etwas schützen. Aber wie sollen wir das jetzt praktisch umsetzen, das ganze Thema? Wie können wir der Macht des Geldes in unserem Leben widerstehen und einen guten Umgang mit den uns anvertrauten Gaben leben? Wie können wir es schaffen, als reiche Schweizer in den Himmel zu kommen, da es ja anscheinend unmöglich ist? Denn was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber seine Seele verliert? So sagt es Jesus in Markus 8, Vers 36. Entscheidend ist, dass Gott uns wichtiger ist als alles, was wir besitzen. Aber auch als alles, was wir gerne besitzen würden. Wenn wir Gott gehorsam sind und das tun, was er von uns möchte, dann dürfen wir wissen, dass er es möglich macht, dass wir keinen Mangel leiden müssen. Wenn wir unser Vertrauen auf Gott setzen, dann wissen wir, dass es möglich sein wird, dass wir auch als reiche Schweizer ins Himmelreich kommen können. Denn bei Gott ist alles möglich. So steht es am Schluss von unserem Gleichnis und so können wir es für uns persönlich nehmen. Es wird für uns möglich, wenn wir Gott an die erste Stelle von unserem Leben setzen und wenn wir versuchen, nach seinem Willen zu leben. Eine freiwillige, aber verbindliche Hingabe an Jesus sprengt die Ketten der Macht von Geld und Besitz in unserem Leben. Es hilft uns, die richtigen Prioritäten zu setzen. Wir dürfen uns und sollen uns also über Gottes Versorgen freuen in unserem Leben und Geld und Besitz nutzen und genießen. Unser Herz sollen wir aber nicht daran hängen. Wenn wir viel haben, sollen wir mit anderen teilen, denn geben ist ein großes Privileg, das auch im Geber Freude und Dankbarkeit auslöst. Jesus rät, Schätze im Himmel zu sammeln. Das können wir tun, wenn wir auf die Stimme vom Heiligen Geist in unserem Leben hören. Und dort, wo er uns zeigt, dass wir großzügig sein sollen, es auch tun. Alles, was wir aus Liebe zu Gott weitergeben, hat einen Ewigkeitswert. Das wird uns auf unser himmlisches Konto gebucht. Unser Wohlstand ausschließlich für uns selber zu behalten, bringt uns keinen Segen und schlussendlich auch keine Freude. Was uns Gott anvertraut hat, gehört nicht uns. Und wir können es erst recht nicht in die zukünftige Welt mitnehmen. Setzen wir es also klug und umsichtig ein, als kluge und gute Verwalter zu Gottes Ehren. In unserem irdischen Leben ist Geld ein ständiges, oft spannungsvolles Thema. Ein guter Umgang mit Geld und Besitz ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Vielleicht für uns Schweizer erst recht. Als Nachfolger von Jesus müssen wir glücklicherweise nicht perfekt sein, sondern dürfen mit Jesus auf einem lebenslangen Lernweg unterwegs sein. Menschlich gesehen ist es unmöglich, in den Himmel zu kommen. Aber Gott liebt genau das. Er liebt es, Unmögliches möglich zu machen. Ich möchte dich ermutigen, danke darum, Gott, wenn du wieder einen Lohn auf deinem Konto hast. Danke ihm, dass du Arbeit hast und dass du gut entlohnt wirst. Und dann frage ihn, wie du dieses Geld ganz praktisch einsetzen sollst. Vielleicht sagt er dir, 10% gehören der Kirche, 10% sparen und die anderen 80% verwende, wie du möchtest. Vielleicht sagt er dir aber auch, dir geht es so gut, spende mal einen größeren Geldbetrag. Bist du offen für das Reden von Gott in deinem Leben, dass auch andere Menschen Zeugnis erzählen können, wie Gott sie versorgt, weil du dich von Gott gebrauchen ließest? Ich bin überzeugt, dass du so, ob mit oder mit viel oder mit wenig Geld, glücklich sein wirst und ein erfülltes Leben haben kannst. Ich bete. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du uns so gut versorgst. Du hast es nicht nur versprochen, sondern du tust es auch. Du tust es besonders dann, wenn wir bereit sind, uns von dir zu brauchen. Nicht zu fest auf unser Geld und unser Reichtum zu schauen, sondern auf dich. Und dich zu fragen, wo wir unser Geld investieren sollen. Es macht betroffen, wenn wir hören, dass für uns reiche Schweizer unmöglich ist, in den Himmel zu kommen. Aber ich bin so dankbar, dass wir an einen grossen Gott glauben, der es liebt, Unmögliches möglich zu machen. Und so danke ich dir, dass du es für uns Menschen möglich machst, dass wir einmal bei dir in deinem Reich sein dürfen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir uns auf das vorbereiten, dass wir Schätze im Himmel sammeln, dass wir ja, unsere Anlagen nicht einfach nur auf Schweizer Konto machen, sondern auf himmlische Konten. Ich bitte dich, dass du zu uns ganz persönlich redest, dass du uns dort ermutigst, wo wir gut unterwegs sind, aber dass du auch uns dort ermahnst, wo wir vielleicht einen falschen Umgang mit Geld haben. Ich danke dir, dass wir bei dir dürfen Fehler machen, dass du uns vergisst, dass du uns neue Chancen gibst. Und dass du uns erleben lässt, wie du zu deinen Verheißungen stehst, wenn wir deine Bedingungen ernst nehmen in unserem Leben. Danke, dass du uns segnest mit all dem, was du für uns bereit hast. Amen. Amen.